Wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insert Moin bei superlevel.de. Ich bin der Manu und bei mir zu Gast die Sonja, die zwar noch nicht zu Gast war, wir uns aber über Superlevel kennen. Hallo.
Hallo.
Genau, du bist die Sonja von Superlevel.
Genau, ich schreibe ab und zu für Superlevel, auch so ein bisschen mit dem Schwerpunkt Adventures und nebenbei bin ich noch ein bisschen bei der WASD involviert.
Ach genau, da habe ich deinen Namen jetzt auch gesehen, neulich in der letzten Ausgabe, ganz genau. Ja, wir haben uns ja leider nicht getroffen an Silvester, aber deswegen podcasten wir uns heute mal zusammen. Und zwar geht's um ein sehr, sehr schönes Spiel, über das du auch gerade ganz frischen Artikel veröffentlicht hast auf Superlevel, nämlich Broken Age, dem ominösen Heilbringer der Adventure, des Adventure-Genres von Tim Schafer.
Genau. Der eigentlich so ominös gar nicht ist, aber extrem legendär eben auch wegen seiner Vorgeschichte.
Was ist denn der Unterschied zwischen ominös und legendär?
Das ist eine sehr gute Frage, aber ominös hat für mich immer sowas von wegen großes Geheimnis und großes Mysterium. Und das Mysterium bei Broken Age war ja eigentlich vor allem, dass die große Frage, die im Raum stand, war, kann Tim Schafer und kann Double Fine die Erwartungen erfüllen, diese extrem hohen Erwartungen, die an dieses Projekt gesetzt worden sind.
Genau, deswegen habe ich auch ominös gesagt und gemeint, okay. weil eben, dann war ich dann schon richtig, weil es war ja jahrelang jetzt in der Mache, nach diesem kleinen, wir brauchen $300,000, um mal wieder ein kleines Adventure zu machen, mit dem, der mit dem schönen Satz eingeleitet wurde, Adventure Games are a lost art form, they exist in our dreams, in our memories and in Germany. Das war ja so der Startsatz von diesem ganzen Projekt. Und da sollte ja relativ viel Geld von dieser eigentlichen Summe auch für diese Dokumentation überhaupt draufgehen. Also von daher war das ja bei Double Fine schon eher so ein Side-Project, so ein ganz kleines Nebenprojekt. Ich darf nicht so viele englische Wörter benutzen, sonst werde ich wieder geschimpft. So ein kleines Nebenprojekt und vielleicht auch so ein Experiment, ob man mit Adventures mal wieder was machen könnte und wie die heutzutage aussehen müssten. Und das Ding hat sich ja aufgeblasen zu einem Millionenprojekt, wo man dann erstmal gedacht hat, boah, der irgendwie die zehnfache Summe eingenommen und das wird nie fertig. Und dann gab es ja auch Probleme mit dem Budget, dass es dann doch nicht mehr gelangt hat, weil sie sich dann doch wieder übernommen haben, was das Ganze werden soll. Und deswegen war ich mir jetzt bis zum Release eben nicht sicher, ob ich mich wirklich drauf freuen soll, ob die das auch schaffen, ob diese hohen Erwartungshaltungen gerechtfertigt sind. Das ist ja auch der große Nachteil bei so Kickstarter-Projekten, dass man eben sehr, sehr lange auf dieses Zeug auch wartet und dann eventuell auch enttäuscht werden kann.
Mhm. Ganz genau, zumal die Summe ja auch so gewaltig war am Ende, dass ich so ein bisschen die Angst hatte, dass die Erwartungen gar nicht mehr erfüllt werden können, weil viele Spieler oder viele Backer bei Kickstarter, glaube ich, einfach nur diese Riesensumme im Kopf hatten und der Meinung waren, da müsste jetzt das beste Spiel aller Zeiten rauskommen und oft, glaube ich, gar nicht so sehr realisieren, welche Budgets eigentlich nötig sind, um Spiele zu entwickeln, dass das eigentlich gar keine so gigantische Summe ist, wenn man es mal ganz sachlich betrachtet.
Nee, überhaupt nicht. Also 3 Millionen für ein Spiel ist relativ wenig. Du hast es in deinem Artikel ja auch geschrieben, so Sachen wie Psychonauts und so hatten das dreifache oder vierfache Budget von diesen 3 Millionen, die jetzt Broken Age bisher gebraucht hat. Oder vielleicht hat es intern ja auch mehr gekostet, aber zumindest haben sie ja nicht mehr dafür bekommen bis jetzt. Was ja auch der Grund ist, warum jetzt nur der erste Teil rausgekommen ist. Wir reden heute nur über den ersten Akt sozusagen.
Mhm. Also die erste Hälfte vermutlich.
Wahrscheinlich, hoffentlich, ja. So habe ich zumindest verstanden, dass es jetzt die Hälfte sein soll. Ja. Genau, und der Ansatz war, glaube ich, dass sie gesagt haben, wir sind mit unserem Budget am Ende. Wir haben uns da ein bisschen übernommen, deswegen würden wir jetzt gerne den ersten Akt so rausbringen, damit wieder Geld reinkommt, weil jetzt ab dem 28. oder so, ab Mittwoch oder so, wenn der Podcast jetzt kommt, ist das Spiel auch käuflich erwerblich. Bis jetzt können es ja nur die Backer und die Unterstützer spielen und dann ist es richtig auf Steam verfügbar. Dann nehmen sie ja wieder hoffentlich neues Geld ein und damit können sie dann den zweiten Teil fertig machen. So war zumindest die Marketing-Sprechweise von diesem Spiel. Und lass uns mal direkt über das Spiel reden. Also wir haben jetzt beide den ersten Akt gespielt. Wie waren denn deine Erwartungen? Warst du Backer oder bist du jetzt für den Artikel nur erst da drauf gekommen? Freust du dich da schon länger drauf? Wie war das bei dir?
Also ich war kein Backer. Ich habe ich kann gar nicht so genau sagen, warum. Ich habe eigentlich schon verfolgt, wie sich das Projekt so entwickelt hat, habe es aber nicht selber gebackt. Kann jetzt auch nicht mehr so genau sagen, warum. Aber meine Erwartungshaltung war da schon sehr groß. Ich hatte aber auch tatsächlich ein bisschen Angst davor. Also ich habe mich jetzt wirklich gleich drauf gestürzt, als ich die Möglichkeit hatte, es zu spielen. Aber mit so einem unguten Gefühl, dass ich möglicherweise enttäuscht werden würde. Hm. Und ich glaube, das lässt sich einfach, haben wir ja drüber gesprochen, in der Form auch nicht vermeiden. Aber wenn ich das Fazit, soll ich das Fazit vorwegnehmen?
Die Spannung, den ersten Akt vom Fazit.
Also meine Erwartungen sind nicht enttäuscht worden. Also ja. die waren ja auch eher diffus. Es war ja nicht so, dass ich mir jetzt wirklich vorstellen konnte. Die haben ja auch nur sehr punktuell Informationen rausgelassen, um nicht zu viel zu verraten im Vorfeld. Das heißt, meine Erwartungen waren da auch nicht sehr konkret und ich war sehr, sehr angetan. Hm.
Ja, ich habe mich da versucht, ein bisschen selber zu schützen. Also ich habe es von der ersten Stunde, glaube ich, an gebackt, bevor die Summe erreicht wurde auch, weil sonst hätte ich es danach wahrscheinlich auch nicht mehr gebackt, weil bei Kickstarter ist es bei mir mal ganz arg, wenn diese Summe schon erreicht ist, sehe ich es irgendwie nicht ein, da noch Geld einzuwerfen, weil ich denke mir, dann kann ich es mir auch kaufen, wenn es kommt und erstmal abwarten, ob es gut ist, weil dann muss ich das Projekt auch nicht mehr so unterstützen, weil es dann nicht die Gefahr läuft, dass es nicht mehr stattfindet. Von daher war ich Backer und ich habe versucht, mich selber zu schützen, indem ich so gut wie gar nichts darüber gelesen und konsumiert habe. Also ich habe nur so diese Metathemen eben mitbekommen, eben diese Budgetgeschichten, die nicht geklappt haben oder welche Sprecher jetzt neu engagiert wurden dafür und eben auch dieses ganze Overfunding, wie Tim Schäfer damit umgegangen ist, dass er eben sein Projekt grundsätzlich auch nochmal überdacht hat, weil er eben auch sagen wollte, okay, jetzt ist es kein 300.000 Dollar Projekt mehr, sondern ein 3-Millionen-Projekt. Wie sieht es denn jetzt aus mit 3 Millionen, damit es auch zusammenpasst? Solche Dinge habe ich verfolgt, aber alles, was Story ist, haben sie auch ganz gut geschafft, da den Verschluss drauf zu halten. Sie wollten ja sogar so weit gehen, dass allen Backern mit Zusendung des Keys, bevor das Spiel jetzt offiziell verkauft wird, ein NDA mitgeschickt wurde quasi, mit dem Hinweis, ihr dürft nicht über das Spiel reden, ihr dürft keine YouTube-Videos machen, wie man es eigentlich sonst nur als Reviewer kennt, wenn man eben Spiele vorab bekommt, haben die tatsächlich versucht, ein paar tausend Leuten so ein NDA unterzujubeln, was dann auch wieder ganz schön nach hinten losgegangen ist. Aber sie haben es zumindest versucht, weil das Spiel adventure-typisch natürlich schon sehr von den Rätseln, von der Atmosphäre und von der Story lebt, die man sich durchaus sehr schnell spoilern kann. Wir werden auch nicht spoilern hier, glaube ich, heute.
Nee. Ja, ich kann sogar ein Stück weit nachvollziehen, dass sie das gemacht haben, weil wenn man bedenkt, dass die Einnahmen aus den Steam-Verkäufen so unglaublich wichtig sind für den Fortgang des Spiels, dann bestand natürlich das Risiko, dass zu viele viele Backer möglicherweise, also wenn das Spiel nicht so gut angekommen wäre, dann hätte halt das Risiko bestanden, dass sich schon im Vorfeld abzeichnet, dass das Spiel weniger gut verkauft wird, als sie es momentan erhofft. Und ich denke, das war so ein bisschen der Hintergrund, aber das hat ja auch nur einige Stunden gedauert, bis das auch schon wieder hinfällig war, weil einfach klar war, das ist so nicht machbar.
Ja, das kannst du auch nicht machen. Kannst
Leuten nicht den Mund verbieten, also.
Vor allem nicht Fans, die sich so jahrelang auf dieses Spiel gefreut haben, das ist klar. Aber natürlich so ein Adventure, wie dieses kann man auch sehr gut zuschauen. Also das ist natürlich wirklich so eine Gefahr. Das hatten wir neulich auch bei dieser Diskussion mit diesen Let's Plays und Content-ID-Geschichte und so, dass natürlich Spiele je nach Genre besser oder schlechter dafür geeignet sind, die selber zu spielen oder eben auch zum Zuzuschauen sind. Weil so typisches Adventure oder andersrum gesagt, diese typischen Adventures von früher, wo man stundenlang an Rätseln gesessen ist, und nicht auf die Lösung gekommen ist und alle Items miteinander kombiniert hat. So klassisch ist es dann doch wieder nicht, wie früher.
Nee.
Sondern?
Ja, ich glaube, das ist eine Tendenz, die allgemein bei modernen oder zeitgenössischen Adventures sich so ein bisschen durchgesetzt hat. Ich glaube, es ist eins der Phänomene, an denen das Adventure-Genre ein bisschen gekrankt hat, dass es natürlich tatsächlich immer Sackgassen gab oder dass es immer wieder so Punkte gab, an denen man nicht weitergekommen ist. Und das ist was, mit dem Spieler, glaube ich, heute immer weniger zurechtkommen. Hm. Also das ist so ein, ja, zumal...
Beziehungsweise glauben die Spielemacher das. Also ob das so stimmt, weiß man ja nicht. Ich meine, so Sachen wie Dark Souls beweisen ja durchaus auch das Gegenteil. Aber, das stimmt, ja. Oder Permadeath-Spiele sind ja auch eigentlich konkrete Gegenbeispiel. Spelunky ja, und so Sachen.
Ja, ich finde aber, da besteht ein riesiger Unterschied, weil ein Permadeath-Spiel kann dir keiner abnehmen. Also wenn du da scheiterst, dann musst du es immer und immer wieder probieren. Während wenn du in einem Adventure heutzutage irgendwo stecken bleibst, dann ist es halt extrem verlockend, einfach schnell ins Internet zu gehen und nachzuschauen. Und die Möglichkeit hatte ich in der Frühzeit meiner Adventure-Spielerei halt noch nicht. Da habe ich teilweise telefoniert, also da habe ich teilweise Freunde angerufen, von denen ich wusste, dass sie das Spiel auch spielen, wenn ich ganz verzweifelt war oder so. Aber es gab einfach nicht diese extrem leichte Möglichkeit, an Lösungen ranzukommen. Und ich glaube, das ist was, was die Motivation ganz extrem senkt, weil wenn man einmal damit anfängt, dann macht das Spiel halt auch keinen Spaß mehr. Hm. Ich glaube, das ist ein Problem, vor dem die Adventures heute halt einfach stehen.
Genau, und deswegen fühlen sich Adventures heutzutage auch viel flüssiger an, weil sehr stark auf diesen Flow geachtet wird. Es gibt fast gar keine Stelle in diesem Spiel, wo man groß hängen bleibt, außer man hat irgendwie einen Dialog nicht richtig zu Ende geführt. Das ist mir mal passiert, dass ich ein Dialog-Tree quasi nicht bis zu Ende geführt hatte und deswegen hat mir ein Item gefehlt, weil man das halt an der Stelle erst kriegt. Da hört es aber dann auch schon auf von der Komplexität. Es ist trotzdem sehr, sehr, sehr schön und fühlt sich auch sehr klassisch an, so Dialoge führen und Gegenstände und dann weißt du nicht, wofür dieser eine Gegenstand ist und dann probierst du es ein bisschen aus und dann auf einmal ergibt sich was und es ist unglaublich putzig gemacht und auch sehr klassisch orientiert, wobei es fast sogar noch eine Stufe weniger hat als diese späten Grafik-Adventures, wo man verschiedene Aktionen mit der Maus durchklicken konnte. Selbst das haben sie ja reduziert. Du kannst eigentlich nur noch Sachen anklicken und dann passiert was oder es passiert halt nichts, weil du es gar nicht erst klicken kannst. Und dann kombinierst du Gegenstände halt, indem du sie einfach drauf trackst oder so. Und das war es eigentlich auch schon. Also da hätte ich mir durchaus so als meine Erwartungshaltung war gegenüber Tim Schäfer an der Stelle deutlich höher, weil ich nicht gedacht hatte, dass er ein Adventure macht für Leute, die noch nie ein Adventure gespielt haben, sondern bewusst eigentlich eins machen wollte für Leute, die genau diese Adventures vermissen. Das war aber auch schon das Einzige, was mich so ein bisschen enttäuscht hatte.
Genau, das ging mir ganz genauso. Das war ja auch eigentlich die Kernkritik in meinem Artikel, dass ich tatsächlich da ganz Tim Schäfer typische, schwierige, komplexe, absurde Rätsel erwartet hatte und auch einfach den Schwierigkeitsgrad ein kleines Stück höher ist. Und dass die Erwartung hat das Spiel dann nicht erfüllt, hat mich dann aber auch tatsächlich, ich war letztlich überzeugt davon, dass das für dieses Spiel jetzt tatsächlich kein Problem ist. Mhm. Also da stehen so andere Dinge im Vordergrund. Da steht die Atmosphäre im Vordergrund, die Grafik, da ist die Geschichte, die unglaublich schön ist, oder die Geschichten eigentlich, dass tatsächlich die Frage, ist das Rätsel jetzt ein bisschen zu leicht, kommt man da vielleicht, wird man da etwas unterfordert, dann für mich nicht so entscheidend war.
Nee, das Spiel, das vergisst man so absolut, weil man so eingesaugt wird von dieser wunderschönen, verträumten Schönheit, die dieses Spiel hat. Es hat mich von der ersten Sekunde an, in dem du in diesem Spiel drin bist, war ich wie verzaubert. Also du startest dieses Spiel und das Erste, was dir auffällt, Halleluja, sind die Spielfiguren groß. Das hast du ja auch geschrieben. Das war genau auch der allererste Gedanke. Von so einem typischen Adventure hat man ja so ein Zehntel, ein Fünftel vielleicht von diesem Spielfeld ist ja dann die eigene Figur. Und hier ist die Hälfte des Bildschirmes ist von diesem riesen schlaksigen Jungen beziehungsweise von diesem Mädchen erfüllt. Was aber dem Spiel total gut tut, finde ich, weil dieses ganze Märchenbuch, Bilderbuchhaftige von diesem Zeichenstil, der wirkt so lebendig dadurch, weil du halt auch sehr nah dran bist an diesen Figuren und an diesen Orten und an dem ganzen Setting.
Ja, es hat was unglaublich Unmittelbares. Einerseits hat es eine filmische Qualität, finde ich, in vielen Teilen, und andererseits ist es, wie du sagst, wie eine Art Bilderbuch. Es ist wirklich, also ich fand es ganz großartig. Ich bin das erste Mal tatsächlich, wie du auch, fast erschrocken, als die Spielfigur ganz vorne am Bildschirmrand war und plötzlich so unglaublich viel Raum eingenommen hat. Ich glaube, das war in dem Fall Shay, der Junge. Aber ich fand es dann wirklich ganz großartig. Also es ist was ganz anderes. Das ist tatsächlich auch so der Bereich, in dem das Spiel sich von aktuellen guten Adventures, von denen es ja tatsächlich einige gibt, ganz massiv unterscheidet.
Ja, ja, und auch diese Machart, also die Qualität dieser Zeichnungen, der Animationen, die sind so großartig, wenn man, wie du gesagt hast, wenn man so ein paar aktuelle Adventures gespielt hat in letzter Zeit, da gibt's ja auch wirklich auch ein paar gute, aber es gibt halt auch sehr viel Massenware, die da produziert wurde, wo sehr lieblose 3D-Charaktere irgendwie komisch ihre Münder bewegen. Das sind so Welten dazwischen. Also da merkt man schon auch diese diese Liebe fürs Detail, die Double Fine da reingesteckt hat und diesen Willen auch da eine lebendige Welt hinzukriegen, obwohl es wirklich halt einfach nur ein klassisches 2D-Adventure ist.
Ja, ich finde immer, man merkt in dem Moment, wenn man sich vorstellt, würde dieses Spiel funktionieren, wenn es ein Animationsfilm wäre, dann merkt man eigentlich, ob das wirklich was Besonderes ist oder nicht. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Broken Age so ein Spiel ist, das würde als Animationsfilm auch wahnsinnig gut funktionieren.
Ja.
Einfach weil die Qualität definitiv so extrem herausragt.
Ja, und auch die Story. Also wir wollen wirklich nicht über die Story sprechen, weil die sehr, sehr, sehr schön ist auch. Und ich bin sehr gespannt, wie es da weitergeht mit dem Akt 2. Aber das ganze Grundsetting ist so zauberhaft, dass mich das sofort begeistert hat. Und diese Charaktere sind auch, da merkt man auch diese Federführung von dem Tim Schäfer, finde ich. Es sind so skurrile Charaktere, die trotzdem sehr bodenständig sind und auf ihre Schrulligkeit so dermaßen liebevoll gestaltet sind, dass man die immer sofort ins Herz schließt. Also ein Beispiel ist ein Holzfäller, der Angst vor Bäumen hat, weil die sich beschweren, dass sie ihm wehtun. Ja? Und dann irgendwie alles sofort flüchtet und eben dann so ganz schrullig da in seinem Haus drin sitzt und großartig synchronisiert ist von Will Wheaton, wie fast alle Sprecher eigentlich wirklich durch die Bank weg gut sind und so dermaßen gut diesen Charakteren Leben einverhauchen. Und da, finde ich, merkt man ganz stark diesen Tim Schäfer-Touch.
Genau, also ich glaube, man muss sich davon verabschieden, den jetzt wirklich in den Rätseln oder in der Komplexität der Aufgaben zu suchen. Ich glaube, man muss ihn tatsächlich in den Charakteren und in der Geschichte suchen. Und da findet er sich auch wirklich wieder. Also mich haben auch die Hauptcharaktere so ein bisschen an Psychonauts erinnert zum Beispiel. Also die, ohne jetzt über die Geschichte viel verraten zu wollen, aber die Thematik und auch dieser selbstbewusste Umgang dieser doch sehr jungen Charaktere, und fand ich, hatte sehr viel vom Psychonauts. Also man findet schon viel Tim Schäfer wieder in dem Spiel und das ist sehr schön.
Ja, genau, diese jugendlichen Coming-of-Age-Geschichte, das genau. Ist da schon auch so drin, ja, absolut. Ja, also muss man eigentlich gespielt haben. Also ich finde, da kommt man jetzt ehrlich gesagt nicht drum rum, wenn man auch nur minimal was mit Adventures und mit so einer Atmosphäre was anfangen kann, muss man sich das antun. Polygon hat es ganz nett gesagt, die haben gesagt, der Cliffhanger ist ja, klar, es hört halt mittendrin einfach auf. Da ist jetzt ja, ohne jetzt irgendwas zu verraten, es hört einfach auf, die Geschichte, und du musst einfach warten. Und wir wissen ja nicht mal, wie lange, wie die Geschichte weitergeht. Ich finde, das Ende ist sehr passend an der Stelle, aber es ist halt kein befriedigendes Ergebnis, sage ich jetzt mal, sondern du stehst dann da und sagst, ich will weiterspielen, ich will wissen, wie es jetzt weitergeht. Trotzdem hat Polygon gesagt, ihr müsst es auch leiden, damit wir gemeinsam diese Monate jetzt Durststrecke gemeinsam überwinden müssen. Und ich kann auch keinem raten, dazu jetzt zu warten, ehrlich gesagt, weil dafür ist es einfach zu schön und dafür ist die Gefahr, glaube ich, auch zu hoch, dass man sich da spoilert, bis der zweite Akt kommt.
Das finde ich ist überhaupt das wichtigste Argument. Also ich würde tatsächlich jedem, ich habe jetzt schon angefangen, dass wir Steam zu verschenken an Leute, von denen ich glaube, dass sie es gespielt haben müssen, bevor sie zu viel darüber erfahren, weil das ist tatsächlich eine extrem hohe Gefahr. Und das wäre wahnsinnig schade. Also deswegen würde ich auch jedem abraten, bis zum zweiten Teil zu warten, wenn das irgendwie erträgt, dass es mittendrin aufhört. Und der Cliffhanger ist brutal. Also der ist wirklich, es ist wirklich unerwartet in dem Moment und ruft dann auch so eine Situation hervor, in der es umso dringender wäre, dass man weiterspielen könnte. Ja. Einfach. Also klassischer Cliffhanger halt. Aber es ja, man kann nicht guten Gewissens empfehlen, da bis zum zweiten Teil zu warten, weil es wäre sauschade, wenn man zu viel erfährt, und es wäre auch sauschade, das jetzt zu verpassen.
Ja, insgesamt fand ich es leider ein bisschen kurz, also auch wenn diese Diskussion, wie lang müssen Spiele sein, völlig egal ist, aber dadurch, dass es so schön war, wollte ich eigentlich nicht, dass es aufhört. Ja. Also ich will jetzt hier keinen Gegenwert von Geld zu Spielstunden rechnen. Ich fand es einfach nur schade, so durch diese lange Warterei auf dieses Spiel war es dann doch relativ schnell vorbei, und es ist halt einfach jetzt auch nicht so wie bei den Telltale Games, dass man weiß, da kommen noch 4 Episoden, sondern das soll jetzt schon die Hälfte gewesen sein. Das hat mich so ein bisschen traurig zurückgelassen, so ach Mensch, irgendwie, ja, das war es jetzt schon wieder und jetzt müssen wir ewig warten. Das war das Einzige, was mich so ein bisschen so betröppelt hat dann am Ende.
Ja, das ging mir schon ähnlich, also es war schon echt schnell vorbei. Die größte Angst, die ich jetzt im Moment habe, oder das größte Problem, das ich jetzt im Moment habe, ist, dass eigentlich diese Situation, die vor der Veröffentlichung des ersten Teils war, nämlich, dass man immer so ein bisschen Angst hatte, es kommt vielleicht doch nichts oder es kommt erst ganz, ganz spät oder man weiß es zumindest nicht, die hat man jetzt natürlich nochmal. Also diese ganze dieser ganze Nervkram mit, ich weiß nicht, ob es klappt, das hängt jetzt natürlich ganz stark davon ab, wie sich der erste Teil auch verkauft.
Glaubst du, dass sie das nicht fertig machen, das glaube ich nicht. Also das Versprechen werden sie schon halten müssen. Die Bäcker kriegen das natürlich auch als Update kostenlos. Ist jetzt nicht so, dass man das dann nochmal kaufen muss oder so. Mhm. Also das werden sie allein schon wegen dem Ruf der Firma nicht fertig bringen, das nicht zu Ende zu führen. Das denke ich nicht.
Nein, ich habe jetzt auch nicht die Angst, dass es komplett scheitert. Aber es ist natürlich die Tatsache, wie schnell es kommt, hängt sicherlich davon ab, wie viel Geld auch reinkommt. Und man kann halt momentan einfach nicht abschätzen, müssen wir jetzt ein halbes Jahr warten oder ein Jahr oder... Das ist sowas, was mich immer ein bisschen unruhig macht.
Na gut, wir werden es erleben. Auf jeden Fall hat es sehr viel Spaß gemacht. Eine unglaublich dichte, schöne Atmosphäre und selten sowas gespielt, auf jeden Fall. So wie es jetzt in der Form vorliegt, ist mir das so noch nicht untergekommen, auf jeden Fall. Sollte man auf jeden Fall einen Blick drauf werfen.
Das stimmt, also auch wenn man sich wirklich quer durch alle Point-and-Click-Adventures gespielt hat, dann ist es, glaube ich, trotzdem nochmal was ganz Neues. Mhm. Eine ganz andere Art von Spielerfahrung, also lohnt sich auf jeden Fall.
Und die Sprecher sind so toll.
Die Sprecher sind fantastisch. Ich bin fast dankbar dafür, dass es keine deutsche Synchronisierung gibt und hoffentlich auch nicht geben wird, weil das wäre
allein Jack Black schade. Da oben, allein Jack Black oben auf der Wolke, das muss man schon gehört haben. Großartig.
Traumhaft.
Gut, dann würde ich jetzt allen noch empfehlen, wer noch ein bisschen mehr erfahren möchte, ohne sich zu spoilern, in deinen Artikel zu lesen auf superlevel.de. Ich danke dir auf jeden Fall schon mal für den Besuch hier. War sehr nett, mit dir zu podcasten.
Gerne, danke für die Einladung.
Und dann hoffen wir mal, dass wir nicht zu lange warten müssen auf den zweiten Teil.
Jawohl.
Und spielt dieses Spiel auf jeden Fall. 120%, aber sowas von.
Mindestens.
Tschüss. Oder hast du noch was zu sagen?
Nö.
Nö, okay.